Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Kommunen in Deutschland sind seit Jahrzehnten unterfinanziert und sie sparen an der Kultur. Da können sie sparen, denn Kultur ist eine freiwillige Leistung. Die Hiobsbotschaften aus Berlin, Köln, München und vielen anderen Städten haben wir in den letzten Wochen gehört. Jetzt droht Theatern in Berlin neues Ungemach. Die Kulturverwaltung prüft die Umwandlung der Theater in Eigenbetriebe oder Stiftungen. Über die Folgen sprechen wir gleich. Und auch über die Zukunft der europäischen Kulturhauptstädte. In der aktuellen Kulturhauptstadt Chemnitz sind dazu Empfehlungen veröffentlicht worden. Außerdem Kunst in Wien und Theater in Jena. Dort hat das Theaterhaus den Roman Herrscht 07769 des ungarischen Autors Laszlo Krosno-Horkoy auf die Bühne gebracht. Darin geht es um eine fiktive Stadt in Thüringen namens Kana, in der der gesellschaftliche Zusammenhalt erodiert. Postleitzahl 07769. Eine Dystopie, in der geheimnisvolle Dinge geschehen und dazu ein Protagonist, Florian Herrscht, der gegen den sozialen Zerfall kämpft. Das ist ein dichtes Gewebe aus Philosophie, endzeitlichen Fragen, Aktualität und deprimierenden Ahnungen. Und Neonazis kommen auch drin vor. Georg Kasch über Krisentheater in Jena.
Etwas ist faul in Thüringen. Wölfe tauchen auf, Sprayer verschandeln Bachgedenkstätten, ein geschätzter Bürger der Stadt Kana verschwindet spurlos. Im Hintergrund der Bühne zeigen düstere Filmbilder menschenleere Kleinstadtstraßen. Davor bemühen sich Florian Herrscht und sein Chef, den alle nur Boss nennen, die Wolfsgraffiti am Bachhaus abzuwischen. Dass Boss Kopf der lokalen Nazitruppe ist, ignoriert Florian. In der Jenaer Bühnenfassung begreift man erst allmählich, wie gutgläubig dieser Florian Herrscht ist, dieser sanfte Riese, der die Kanzlerin in mehreren Briefen vor dem Weltuntergang warnt. Ein Missverständnis.
Ehrlich gesagt hatte er ihn nicht verstanden. Sehr lange nicht, den Herrn Köhler, was der ihm hatte sagen wollen.
Weil er über die Physik nur das wusste, was er an der Schule für Erwachsenen von Herrn Köhler im Kurs die wunderbare Welt der Elementarteilchen verstehen konnte.
Man begreift auch erst allmählich, wie diese Kleinstadt Kana funktioniert. Da gibt es Nadir, die an ihrer Tankstelle den besten Kaffee der Region macht. Es gibt Menschen wie Frau Ringer, die sich gegen die Nazis wehrt. Aber es gibt auch all jene, die irgendwie mitlaufen und auf alles schimpfen, sich aber nicht positionieren. Der Zugriff des Theaterhauses Jena ist originell. Es erzählt den Roman als mehrsprachige deutsch-ungarische Koproduktion mit SchauspielerInnen aus Jena und Budapest. Regisseur Daniele Seredi, der neben italienischen auch ungarische Wurzeln hat, inszeniert die Geschichte als Collage. In einer Art Prolog stehen die Menschen vermummt auf der Bühne und skandieren den Text mehrsprachig in Mikros. Das klingt, im Falle vom Boss, der Florian zum Nazi bekehren will, bei Schauspielerin Luana Welis so.
Verstehst du? Natürlich verstehst du nicht. So ein tierisch großer Muskelgigant wie du und versteht nichts. Er solle sich mal mit praktischeren Dingen beschäftigen. Könne er zum Beispiel alle Zeilen der Nationalhymne? Denn er müsse sie können. Ein Deutscher beginne die Dinge immer von vorne. Hast du verstanden?
Dann gibt es realistische Szenen in Nadirs Café und bei Florian Herrscht zu Hause. Und diese Szenen werden per Live-Kamera auf einer Leinwand über der Bühne zu Schwarz-Weiß-Bildern montiert. Wenn sich die Nazis in ihrem Hauptquartier zusammenrotten, dann passiert das hinter den Kulissen. Seredi schneidet das zu kurzen Filmsequenzen zusammen, die er mit flackerndem Bühnenlicht scharf voneinander trennt. Am Ende, wenn Florian begriffen hat, wer die Tankstelle hat explodieren lassen und an den Nazis Rache nimmt, gibt es aber kein Splatter-Finale wie bei Quentin Tarantino, auch wenn das nahelege, sondern eine Art Live-Konzert-Hörspiel zur treibenden Musik von Tariq Khan. Diese Filmszenen sind beeindruckend. Wenn etwa Saba Hosseini als Nadir direkt in die Kamera berichtet, wie die Nazis ihre Tankstelle in die Luft jagen und damit ihre Existenz vernichten. Die Theatermomente vorne auf der Bühne zwischen mobilen Wänden dagegen bleiben etwas blass. Es ist allerdings auch nicht leicht, Krasnahorkais Sprachmalstrom zu fassen zu kriegen, selbst wenn er hier szenisch zurechtgeschnitten wird. Zudem macht die Zweisprachigkeit in Form von Übertiteln das Schauen und Hören zu etwas mühsamen Konzentrationssache. So bleibt der Gesamteindruck des Abends zwiespältig. Zum schauspielerischen Ruhepol und Fixpunkt wird dabei Mate Borsibaloch, der den Florian Herrscht mit einer sensiblen Körperlichkeit spielt, der man sich kaum entziehen kann. Ein kindlicher Bär, der oft völlig verloren wirkt, naiv, nachdenklich, aber nie völlig durchschaubar. Durch Herrschts Augen, der sich so lange täuschen lässt, sehen wir klarer. Jetzt liegt der Ball bei uns, dem Publikum, unsere Schlüsse zu ziehen.
Herrscht 07769 im Theaterhaus in Jena. Von dort in die Theaterhauptstadt. Berlin war schon früher arm, aber sexy. Und die Sexiness resultierte und resultiert wesentlich aus der Kultur in Berlin. Die leistete man sich, vor allem bei den darstellenden Künsten. 3 Opern, Ballett und eine Handvoll Theater. Aktuell ist Berlin noch ärmer als eh und je. Sexy will es aber bleiben, auch unter einer schwarz-roten Regierung. Und Berlin sucht daher nach Wegen, Etarealität und Kulturleben in Einklang zu bringen, kurz Schließungen zu vermeiden. Konkret geht's wohl um das Maxim-Gorki-Theater, die Volksbühne, das Deutsche Theater und das Theater an der Parkaue, das im letzten Haushaltsentwurf schon fast weggespart war. Gerade ist eine Mail publik geworden der Berliner Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson. Darüber berichtet der RBB und da geht es um mögliche Veränderungen der Rechtsform bei Theatern. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt habe ich gefragt, was denn da genau geplant ist.
Also das weiß man noch gar nicht so genau, weil man mitten im Dialog ist mit den Bühnen, wie es heißt. Den hatten sich Theater ja nach diesem kommunikativen Desaster bei den verheerenden Kürzungen mit dem Kultursenator Joe Giallo auch gewünscht. Und da ist jetzt ein Gesprächsformat zugange zwischen dem Bürgermeister Kai Wegner, den Bühnen und der Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson, die hier federführend zu sein scheint, nicht der Kultursenator. Was der RBB jetzt recherchiert hat, sind 2 Szenarien für die Bühnen. Das eine wäre, dass die Bühnen privatisiert werden, also zu rechtlich selbstständigen, gemeinnützigen GmbHs umgewandelt werden. Und das andere wäre das Aufgehen der landeseigenen Theater in die schon vorhandene Berliner Opernstiftung.
2 unterschiedliche Szenarien, eine Stiftung oder eine gemeinnützige GmbH. Was würden die beide denn bedeuten? Was unterscheidet die?
Also eine gemeinnützige GmbH wäre wirklich ein Desaster für die Berliner Theaterlandschaft, weil Berlin sich dann aus der Verantwortung für seine Theater rausziehen würde. Eine GmbH kann pleite gehen. Das käme wirklich einer Privatisierung der Theaterlandschaft gleich, wie man sie in diesem Umfang noch nicht in Deutschland gesehen hat. Das kann zwar gut gehen. Das Berliner Ensemble und die Berliner Schaubühne sind auch GmbHs und die laufen ja auch sehr erfolgreich. Aber ihre Inhaber haften eben. Das ist bei dem ja jetzt schon verschuldeten Betrieb wie dem Deutschen Theater überhaupt nicht vorstellbar. Aber, das ist jetzt die ganz neue Info, das hat der Senat jetzt gerade dementiert. Eine Privatisierung der Bühnen wird es nicht geben, heißt es. Geprüft wird aber, ob man die landeseigenen Bühnen in die eben schon bestehende Stiftung integrieren kann, in der momentan die Opern und das Staatsballett organisiert sind. Und diese Stiftung ist eine landeseigene Stiftung des öffentlichen Rechts. Das heißt, hier haftet das Land weiterhin. Die IntendantInnen der einzelnen Häuser bilden den Vorstand und im Stiftungsrat sitzt aber der Kultursenator und auch der Finanzsenator und von dort werden auch die Wirtschaftspläne geprüft und genehmigt. Das heißt, hier kann man dann nicht mehr von einer Privatisierung sprechen, sondern von einer Umstrukturierung.
Das Ziel kann oder soll ja jedenfalls wohl sein, eine Einsparung von Mitteln im Berliner Etat. Kann denn eine solche Umstrukturierung so etwas bringen?
Ja, also es sollen schon langfristig viele Stellen in der Verwaltung wegfallen und auf diese Weise will man dann sparen, das ist sicher. Alles Weitere ist aber noch Spekulation. Also es gibt zum Beispiel die Angst, dass die Bühnen eigenen Werkstätten geschlossen werden könnten, weil es in der Opernstiftung den angegliederten Bühnenservice gibt, der für Bühnenbilder etc. zuständig ist. Meinen Informationen nach sollen die Werkstätten aber nicht geschlossen werden, sondern gemeinsam mit diesem Bühnenservice umstrukturiert werden, wie auch immer das dann aussehen würde. Und natürlich haben die Mitarbeitenden an den Theatern Angst, was das für ihre Arbeitsverträge und für ihre Jobsicherheit bedeutet. Momentan sind sie beim Land Berlin angestellt. Da würden dann andere Arbeitsverträge greifen. Allerdings können die Tarifverträge vom Land nicht so einfach gekündigt werden. Also das ist alles noch in der Schwebe.
Jetzt haben wir die ganze Zeit in Strukturen gedacht und in Verwaltungsabläufen. Gucken wir mal auf die andere Seite, auf die Seite des Publikums. Was würde es denn bedeuten, wenn so eine einschneidende Umstrukturierung jetzt tatsächlich käme für die Berliner Theaterlandschaft?
Also meinen Informationen nach geht es darum zu verhindern, dass ein ganzes Theater geschlossen wird. Wenn die Berliner Kultur, wie angesagt, nächstes Jahr nochmal 120 bis 150 Millionen Euro sparen soll, werden das nicht alle Bühnen überleben. Und ich vermute, dass das hier ein Szenario ist, wie man eine langfristige Perspektive von so einem Kostenabbau entwerfen kann und so um diese ganz schweren Kürzungen nächstes Jahr herumkommen kann. Und das wäre dann natürlich auch zu unser aller Gunsten, wenn hier das Publikum und wir KritikerInnen nicht darunter zu leiden hätten, dass ein ganzes Haus geschlossen wird. Ob das tatsächlich aber so viel einspart, wie sich der Senat das vorstellt, ist nicht gesagt. Und was dann tatsächlich aus den Mitarbeitenden wird, ist auch nicht klar. Eine Privatisierung der Bühnen, das würde ich wirklich für ein Desaster halten. Aber ein Aufgehen der Theater in so einer Stiftung, das ist kompliziert, aber vorstellbar, wenn man eben alle Theater trotz CDU und SPD-Regierung in Berlin wirklich retten will.
Barbara Behrendt über Berlins Pläne, mit einer neuen Trägerschaft für die Theater Geld zu sparen. Die Gewerkschaft Verdi hat heute angekündigt, Tarifflucht oder eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen durch die Ausgliederung der Theater nicht akzeptieren zu wollen. Reform soll es auch beim Programm Europäische Kulturhauptstadt geben, nach nunmehr 40 Jahren. Einen Impuls dazu setzten gestern und heute die beiden aktuellen Kulturhauptstädte Chemnitz und Nova Gorica. Eingeladen waren Vertreter der Kulturhauptstädte der vergangenen 40 Jahre und dabei sollte das Jubiläum gefeiert werden. Und zugleich hat man sich doch auch Gedanken über die Zukunft gemacht. Vorgestellt wurde ein Thesenpapier 40 Empfehlungen aus 40 Jahren Kulturhauptstadt oder auch Chemnitz White Papers genannt. Mein Kollege Max Kuberl war in Chemnitz. Ich habe ihn gefragt, warum denn gerade jetzt über Veränderungen nachgedacht wird.
Ja, weil das Programm an einer Art Wendepunkt steht. Die aktuelle Gesetzgebung sieht vor, dass das Programm bis ins Jahr 2033 läuft. Und die Diskussion, wie es danach weitergeht, die beginnt gerade innerhalb der Europäischen Union und innerhalb derjenigen, die sich mit dem Kulturhauptstadtprogramm näher befassen. Wir haben in den letzten Wochen intensiv zu den Kulturhauptstädten und den letzten 40 Jahren recherchiert. Und dabei haben uns schon ganz viele Experten gesagt, im Grunde müssten jetzt ganz starke Veränderungen her. Sonst wäre es vielleicht sogar besser, mit dem Programm aufzuhören. Also ab 2034 soll das Ganze anders aussehen. Die EU-Kommission will noch dieses Jahr Vorschläge für eine neue Rechtsgrundlage vorlegen. Bis 2027 steht dann die Entscheidung an, wie es weitergeht.
Ja, und solche Vorschläge gibt es ja jetzt auch, angestoßen von den aktuellen Kulturhauptstädten, eben Chemnitz und Nova Gorica. 40 Empfehlungen aus 40 Jahren Kulturhauptstädte heißt das Thesenpapier, das da vorgelegt wurde, oder auch Chemnitz White Paper. Was steht denn drin?
Ja, da steht im Wesentlichen drin, weiter so. Das ist für mich relativ überraschend, eben nach den Gesprächen, die ich sonst so geführt habe, wie vergleichsweise zahm diese Vorschläge sind. Es sind 40 Empfehlungen, aber da wird nicht so wahnsinnig viel an die Substanz rangegangen. Und das hatte ich eigentlich anders erwartet. Aber vielleicht liegt das auch an der Methodik der Wissenschaftlerinnen aus Italien, die das Ganze erhoben haben und diese 40 Empfehlungen zusammengetragen haben. Bei der Methodik wurde im Prinzip alles aussortiert, was weitergehende Veränderungen ermöglicht hätte. Ganz einfach, weil die Managerinnen und Manager der vergangenen 40 Jahre gefragt wurden, ob sie den einzelnen Thesen zustimmen oder nicht. Naja, und dann gibt es halt viel Zustimmung und viel Ablehnung und dann fällt so eine These ganz schnell unter den Tisch. Aber dieses Chemnitz White Paper ist natürlich nur eine Position, nur die Position der ECOG-Macherinnen und Macher der Vergangenheit, nicht die Position der EU-Kommission, nicht die Position der Städte, nicht die der Künstlerinnen. Von daher wird das endgültige Regelwerk 2027 sicherlich noch ganz anders aussehen.
Also das Chemnitz White Paper ist eher eine Art Fortschreibung der Kulturhauptstadt, so wie wir sie jetzt kennen, ohne große Veränderungen. Wo liegen denn die Probleme? Du hast gerade gesagt, ihr habt ja recherchiert zu Kulturhauptstädten und der Frage, wie kommen die eigentlich zustande und welche Städte werden ausgewählt? Also wo ist eigentlich das Veränderungspotenzial?
Also das, was uns immer wieder Leute gesagt haben, die selber sehr eng in diesem ganzen Betrieb drinstecken und selber Mitglied in der Jury waren, selber Kulturhauptstädte gemanagt haben, die haben uns immer gesagt, die europäische Dimension, eines der Auswahlkriterien, müsste deutlich stärker werden und deutlich sichtbarer werden als europäische an dem Programm. Weniger das Lokale, mehr das Europäische. Das andere ist, wie werden die Städte eigentlich ausgewählt? Da haben unsere Recherchen gezeigt, dass es durchaus Raum für Verbesserungen im Bereich Transparenz und Compliance gibt. Sehr häufig sind kurzfristige Wechsel von der einen Rolle in die andere, vom Jurymitglied zur Beraterin oder vom Manager zum Jurymitglied möglich. Auch da könnte man durchaus rangehen. Naja, und das Dritte ist eigentlich, ist dieses Rotationsprinzip noch zeitgemäß, dass also jeder der 27 EU-Staaten alle 14 Jahre eine Kulturhauptstadt stellen darf? Wer soll denn irgendwann noch die maltesische, die zyprische oder die luxemburgische Kulturhauptstadt sein? Die Länder sind so klein, dass dort längst alle Städte, die es sein könnten, mal waren. Also daran gibt es viel zu tun.
Jetzt ist das ein Prozess, darüber nachzudenken, wie die Kulturhauptstadt denn in den kommenden Jahren zugeschnitten sein könnte, dieses Programm. 2027 soll eine Entscheidung fallen. Bei welchem Stand der Diskussion sind wir denn da jetzt im Augenblick?
Noch ganz am Anfang. Dieses Chemnitz White Paper ist ein erster Aufschlag, eine erste Sammlung von Vorschlägen und Positionen. Als nächstes wird dieses Papier jetzt in Brüssel vor den EU-Stakeholdern präsentiert. Dann beginnt die Diskussion in der Kommission, im Parlament, im Rat. Und erst 2027 wird eben die finale Entscheidung stehen. Bis dahin ist also noch viel Zeit und es wird sicherlich noch viele Veränderungen geben.
Max Kobal über neue Konzepte für das EU-Programm Europäische Kulturhauptstädte. Die ganze Kulturrecherche zu den Kulturhauptstädten vom Deutschlandfunk finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Francesca Woodman kennen heute nur wenige. Vor 23 Jahren ist die US-amerikanisch-italienische Künstlerin gestorben. Und zu Lebzeiten hat man ihre Arbeit vor allem in der Nachfolge männlicher Surrealisten einsortiert, also als nicht so ganz eigenständig. Einen neuen Blick ermöglicht jetzt eine Ausstellung in der Sammlung Verbund in der Wiener Albertina. Die sieht in Francesca Woodman eine der einflussreichsten Künstlerinnen der letzten Jahrzehnte. Das Thema ihres Werks, das vor allem zwischen 1973 und 81 entstanden ist, also in nur 8 Jahren, ist der Körper und seine Verletzlichkeit. Und ihre Material ist vor allem der eigene weibliche Körper. Carsten Probst hat die Ausstellung in Wien gesehen.
War Francesca Woodman die erste feministische Fotokünstlerin? Gabriele Schor jedenfalls, die Kuratorin der Ausstellung, hat die seit vielen Jahren erfolgreiche Ausstellungsreihe über die feministische Avantgarde ins Leben gerufen und sie sieht die früh verstorbene US-Amerikanerin als eine der großen Figuren feministischer Fotografie.
Natürlich geht sie nicht einen aktionistischen Feminismus wie Wally Export nach. Oder sie geht auch nicht einem Rollenspiel wie Cindy Sherman nach. Was sie schafft, ist einen poetischen, performativen Feminismus, so würde ich es nennen. Ein Bewusstsein, dass sie eine der ersten ist, die den weiblichen Körper ins Bild aus der Perspektive der Frau setzt.
Woodmans Werk ist bekannt für ihre meist in Schwarz-Weiß inszenierten Szenen, in denen sie selbst oder auch andere Körper nackt oder mit Requisiten in verlassenen, scheinbar aufgegebenen Häusern oder Umgebungen agiert. Oft wirken die Bilder wie Ausschnitte aus traumartigen Szenen, geisterhaft mit gedämpftem Licht, in einer eigentümlichen Präsenz des Körpers, der sich immer an der Grenze zu seiner Dematerialisierung zu befinden scheint. Zu ihren ikonischen Motiven gehört etwa eine Fläche aus weißem Mehl, die Woodman auf dem Boden ausgestreut hat. Anschließend hat sie darauf einen dunklen Abdruck ihres Körpers erzeugt, neben dem sie dann, sitzend oder kniend, verharrt. Der reale Körper verdoppelt sich also in dem geisterhaften Abdruck auf dem Mehl und eigentlich ist die Fotografie selbst nichts anderes als ein solcher geisterhafter Abdruck. Das fotografische Bild scheint bei Francesca Woodman buchstäblich als Medium zu einer anderen, der Wahrnehmung normalerweise verborgenen Welt, in der sich der Körper vervielfältigt in verschiedenen Erscheinungsformen und Metamorphosen. Ganz ähnlich wie in der okkultistischen Fotografie zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Sie war eher so ein viktorianischer Typ, vielleicht auch so, wie sie sich gekleidet hat mit diesen langen Kleidern und so. Also das hat sie auf jeden Fall rezipiert, diese Art von okkulte Fotografie, und wollte sie auch in die Szene setzen.
Francesca Woodman entstammt einer Künstlerinnenfamilie in den USA, die aufgrund ihrer Italien-Begeisterung einen zweiten Wohnsitz in Antella, einem kleinen Städtchen südöstlich von Florenz, hatte und ständig zwischen den beiden Kontinenten hin und her pendelte. Woodman wuchs zweisprachig auf und begann im Alter von 13 Jahren zu fotografieren. Schon in diesen ersten Jahren sind die Motive ihres Werkes mit erstaunlicher Souveränität angelegt. 1972 entsteht als eines ihrer bemerkenswertesten frühen Bilder im italienischen Haus ihrer Eltern ein Bild, das sie mit von Haaren verhangenem Gesicht und mit einem Selbstauslöser in der Hand zeigt. Sie nennt das Bild Selbstporträt mit 13, wohl in Anspielung auf das Selbstporträt als 13-Jähriger von Albrecht Dürer. Schon früh hatte sie in Florentiner Museen die Gemälde alter Meister nachgezeichnet. Motive der europäischen Kunstgeschichte durchziehen später das gesamte fotografische Œuvre Woodmans. Und eines der zentralen Themen der Renaissance-Malerei, die Bewegung des Körpers im Raum, greift sie durch das flüchtige Medium des fotografischen Bildes wieder auf. Ihr eigener Körper wird überblendet mit den kanonisch überlieferten Körperbildern, mal als Gekreuzigte an einem Türrahmen, mal in der Pose der Melancholia oder mit einem Bildzitat aus Michelangelos jüngstem Gericht aus der Sixtinischen Kapelle. Zugleich aber scheint sie sich durch ihre Selbstinszenierungen gegen diesen Kanon behaupten zu wollen. Ihre Fotografie der vielen verschiedenen Körperbilder im eigenen gibt diese Ausstellung Woodmans inmitten der über 6 Jahrhunderte zurückreichenden Sammlung der Albertina eine ganz eigene Dynamik. Auf einer ihrer späten Fotografien zeigt sie sich im aufgeknüpften Kleid mit ihrer Geburtsurkunde in der Hand, so als wolle sie sagen, in diese Bilderwelt bin ich hineingeboren und strebe über sie hinaus.
Eine Entdeckung. Francesca Woodman in der Albertina in Wien. In den Kulturmeldungen mit Anna Kohn erinnern wir an den Schriftsteller Manfred Flügge, der im Alter von 79 Jahren gestorben ist.
Honig saugen aus den Geschichten der anderen. So beschrieb Flügge seine Arbeit als Biograf.
Das Leben einer Persönlichkeit ist für mich ein Abenteuer, ein Bildungsroman, aber auch die Geschichte eines Körpers, eines Gesichtes, eines Ideentableaus, eines Temperaments, das sich aber einschreibt alles in eine bestimmte historische Situation. Notfalls auch gegen die Situation. Also eine Person, eine Persönlichkeit ist niemals die Marionette ihrer Zeit.
Bekannt wurde Flügge unter anderem mit Das Jahrhundert der Manns, Die vier Leben der Martha Feuchtwanger oder seinem Buch über den Widerstandskämpfer Stefan Essel. Neben Biografien schrieb Flügge auch Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Hörspiele. Von 1976 bis 1988 lehrte er als Dozent an der Freien Universität Berlin. Zeitlebens beschäftigten Flügge auch deutsch-französische Themen. Einige seiner Werke übersetzte er selbst vom Deutschen ins Französische. Welche Rolle spielt Kultur im Leben der Menschen in Deutschland? Antworten auf diese und andere Fragen liefert eine Umfrage der Lismon-Stiftung, der sogenannte Relevanzmonitor Kultur 2025. Fast 90% der rund 3.500 Befragten betrachten Kultur als verbindendes Element in einer diversen Gesellschaft. Eine Mehrheit der Befragten befürwortet auch eine staatliche Kulturförderung. Allerdings nutzen viel weniger Menschen die Angebote wie zum Beispiel klassische Konzerte. Ein Grund zum Handeln, nicht zum Verzweifeln, so Hamburgs Kultursenator Carsten Broster bei Deutschlandfunk Kultur.
Das ist ehrlicherweise was wir ganz häufig erleben, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, das ist total wichtig, ich selber nutze es aber nicht so oft. Und jetzt kann ich das als Defizit betrachten oder ich betrachte es, und dazu rate ich auch immer allen Theatern und Kultureinrichtungen, holt euch doch genau diejenigen, die sagen, es ist wertvoll, aber ich nutze es noch nicht so sehr in meinem eigenen Leben, mit in die Institutionen hinein und überzeugt sie davon, dass genau darin eine Chance steckt.
Mit dem Relevanzmonitor Kultur beschäftigen wir uns auch nächste Woche noch einmal hier bei Kultur heute. Und zum Thema Kultur und gesellschaftlicher Zusammenhalt passt auch unsere letzte Meldung. Heute Abend findet die erste bundesweite Nacht der Bibliotheken statt. Rund 1800 Bibliotheken werden ihre Türen am Abend öffnen und Lesungen, Führungen und Workshops anbieten. So sollen, quasi ganz in Einklang mit Carsten Broster, die vielfältigen Angebote der Bibliotheken besser sichtbar werden. Unter www.nachtderbibliotheken.de finden Sie alle Angebote.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Zölle und Gegenzölle und die Börsen im Sinkflug. Zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.